Das heilige Evangelium zum 10. Sonntag nach Trinitatis steht bei Markus im 12. Kapitel. Einer der Schriftgelehrten, die ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu Jesus. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Es ist einer und kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Das heilige Evangelium unseres Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde auf Kanaan, liebe Geschwister, heute ist der Israelsonntag, der 10. Sonntag nach Trinitatis, und gerade dieser Sonntag ist hier auf Kanaan etwas ganz Besonderes. Das sieht man ja auch an den vielen, die da sind. Denn das biblische Thema dieses Sonntags reicht intensiv hinein in die Gründungsberufung eben der Gemeinschaft auf Kanaan, der Marienschwesternschaft. Die Berufung aus der Kraft der Vergebung des Sohnes Gottes und jüdischen Messias Jesus, lebende, die aus dieser Kraft lebende Versöhnung mit Israel, die Liebe zu Israel als dem ersterwählten Bundesvolk, dem Volk, aus dem Jesus kommt. Diese Gründungsberufung ist heute nicht weniger aktuell als vor 75 Jahren. Ja, man kann sogar mit Recht sagen, die tiefe Verbundenheit mit Israel als dem endzeitlichen Segensvolk Gottes wird zur großen Entscheidungsfrage für die Christenheit, ja für die Welt überhaupt. Die aktuellen Geschehnisse zeigen, wie sehr Satan dieses endzeitliche Segensvolk Gottes attackiert und wie er eine Vielzahl an Komplizen dazu aufbietet. Doch bevor uns die Aktualität überschwemmt, liebe Geschwister, wollen wir in Ruhe und aufmerksam auf Gottes Wort hören. Das Evangelium aus Markus, das ich gerade verlesen habe, das Evangelium für den heutigen Sonntag, beschreibt die Situation, erzählt die Situation. Jesus kommt mit einem Schriftgelehrten ins Gespräch, der ihm eine Frage stellt. Es geht in diesem Gespräch um die Mitte eines Gott wohlgefälligen Lebens, nämlich um die Frage nach dem höchsten Gebot. Wir erinnern uns, dass diese Frage an Jesus gerichtet und die daraus folgenden Antworten häufiger in allen vier Evangelien berichtet wird. Aber in unserem gerade eben gehörten Bibelwort haben wir ein besonderes Gespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten vor uns. Das Besondere an diesem Gespräch ist nämlich, dass es frei ist von jeder Hinterlist, frei von jeder Abwertung des anderen, frei von jedem Versuch, eine Falle zu stellen. Im Gegenteil, Jesus und der Schriftgelehrte begegnen sich mit Wertschätzung, ja, mit Sympathie. Der Schriftgelehrte sagt zu Jesus, nachdem er auf seine Frage geantwortet hat: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Und wenn wir uns den Text genau anschauen, kommt die Meisteranrede erst bei dieser Antwort. Bei der ersten Frage spricht der Schriftgelehrte Jesus nicht mit Meister an. Also es hat ihn auch tief bewegt und überzeugt, was Jesus ihm als Antwort gegeben hat. Und Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten, als er sah, dass er verständig antwortete: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da begegnen sich also zwei, die im Ringen um das rechte Verständnis von Gottes Wort respektvoll zueinander finden. Wir sehen, wie das Evangelium des Israelsonntags uns schon biblisch einstimmt auf eine wunderbare Gemeinsamkeit, auf ein echtes, ehrliches Miteinander von Neuem und Altem Testament, von Jesus und Judentum, von Christenheit und Israel. Liebe Gemeinde, das war nicht immer so. Der 10. Sonntag nach Trinitatis war ja ursprünglich der Gedenktag der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer am 10. August im Jahr 70 nach Christus. Und diente lange Zeit, also dieser Sonntag und die Verkündigung dieses Sonntags, diente lange Zeit, um das Gericht und die gerechte Strafe Gottes über Israel zu predigen, gerade in der Abgrenzung, in der Unterscheidung von siegreicher Kirche, siegreicher Ekklesia, der griechische Begriff für Kirche, siegreicher Ekklesia einerseits und bestraftem und gescheitertem Israel, also besiegter Synagoge andererseits. An zahlreichen mittelalterlichen Kirchen findet sich genau diese Typologie. Hier, meist auf der linken Seite, die stolze, die strahlende Ekklesia mit den Insignien, also auf der linken Seite vom Beschauer aus, vom Haus aus ist es die rechte Seite, genau. Also auf der einen Seite diese stolze und strahlende Ekklesia mit den Insignien der Macht dargestellt und dort die geschlagene Synagoge mit verbundenen Augen, zerbrochener Fahne und den herabfallenden Tafeln mit den 10 Geboten. Gewiss wurde da und dort die Zerstörung des Tempels in Jerusalem auch als göttliche Warnung für eine leichtfertige Kirche verkündet. Aber doch können wir zusammenfassend sagen, der 10. Sonntag nach Trinitatis hatte lange dieses einseitig negative Gefälle des umfassenden Gerichts über alles Jüdische. Daher ist es wirklich ein Werk des Heiligen Geistes, dass nach den furchtbaren Verbrechen am jüdischen Volk, die von deutschen Hirnen ausgedacht, von deutschem Boden ausgingen und in deutscher Verantwortung geschahen, ein tiefes, biblisch geleitetes Umdenken erfolgte. Gott wirkte unter uns einen Prozess der Buße, der Reue und der Herzensveränderung. Sündhafte Abwertung, schuldig gewordene Feindschaft, maßloser Hass verwandelte der Heilige Geist unter uns in eine neue Wertschätzung, ja Liebe zu Israel, besonders auch in ein neues Verständnis von Israel als Bundes- und Segensvolk Gottes für alle Welt. Das Alte Testament wurde von den ablehnenden Vorurteilen befreit und ganz neu als Buch der heiligen und gnädigen Treue Gottes entdeckt, auf dem das Neue Testament im wahrsten Sinne des Wortes aufbaut und ohne das das Neue Testament überhaupt nicht zu verstehen ist. Und das Wunderbare und Ergreifende ist, dass diese Herzensbewegung der Buße, dass eben keine stolze und hochmütige Ekklesia der Synagoge begegnet, diese Herzensbewegung der Buße Israel gegenüber wurde und wird entscheidend von Kanaan, von eurer Kommunität geprägt. Dazu darf die Gemeinde was sagen. Amen. Aber das ist noch nicht der Schluss. Immer wenn der Pfarrer Amen sagt, meint er die Gemeinde, die Predigt wäre schon fertig. Die geht erst richtig los. Aber ihr, liebe Geschwister von Kanaan, ihr zahlt auch einen Preis dafür, denn wer an die Seite Israels tritt, gerät unter den Beschuss Satans. So sind wir dankbar, liebe Gemeinde, für das heutige Evangelium aus dem Markus-Evangelium. Denn es führt uns biblisch auf gerade diesen neuen Weg des Miteinanders von Kirche und Synagoge. Und das wollen wir jetzt in unserem Verständnis mitnehmen, wenn wir auf das Predigtwort von heute hören. Es steht in Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Unser Predigtwort aus dem Beginn der Bergpredigt, Matthäus 5, steht an wirklich prominenter Stelle. Nämlich, sie bündelt den Eingang, die Seligpreisung, die Gleichnisse von Licht und Salz und dann kommt dieser Abschnitt und dann geht es in die sogenannten Antithesen. Also in die Auslegung des Gesetzes durch Jesus. Und wir spüren, dass es Jesus in diesem Wort ganz wichtig ist, eine Klarstellung vorzunehmen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz, also die göttliche Weisung, aufzulösen oder abzuschaffen. Nein, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Ich bin gekommen, das Gesetz, die göttliche Weisung zu erfüllen. Und weil Jesus genau wusste, dass wir immer in der Versuchung stehen, an Gottes Geboten rumzumodeln, sie gefälliger zu machen oder sie unter Umständen ganz aus dem Verkehr zu ziehen, sagt er über jeden Zweifel erhaben, Gottes Gebote haben für alle Zeit volle Gültigkeit, bis ich wiederkomme in Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, wir könnten uns für heute überhaupt kein aktuelleres Predigtwort vorstellen. Keinen aktuelleren Ruf unseres Herrn Jesus bekommen. Denn es ist doch mit Händen zu greifen, wie gerade auch innerhalb unserer Kirchen und Gemeinschaften, nicht nur bei den sogenannten Liberalen, sondern auch bei den sogenannten Frommen, und das ist ja das Erschreckende, die Stimmen wieder laut werden, die rufen, die Gebote des Alten Testamentes, besonders die 10 Gebote mit ihrem harten Du sollst oder Du sollst nicht, die passen doch nicht zu Jesus. Sie passen nicht zu seiner Ethik der Liebe, die alle Menschen versteht und niemanden ausschließt. Dieses apodiktische Du sollst nicht, das klingt doch ganz fremdbestimmt. Das passt doch nicht zu Jesus. Jesus will doch unsere Selbstbestimmung. Jesus will doch das freie Ich. Kennt ihr solche Schalmeientöne? Sie klingen so gewinnend, so einladend, so scheinbar ganz von der Liebe geprägt. Und doch, liebe Gemeinde, es ist dieses alte, schlechte Lied der Abwertung des Alten Testaments. Es sei eben doch das Testament des Gesetzes, ja sogar der Rache, das Neue Testament dagegen. Das sei das einzig Wahre, das sei das Testament der Liebe. Und wo die Liebe ist, da ist das Gesetz vorbei. Nein, das ist falsch, liebe Geschwister. Dem widersprechen wir aufs Heftigste. Jesus hat das Gesetz, hat die göttliche Weisung nicht abgeschafft. Er hat sie erfüllt mit seinem ganzen Leben, mit seinem Lehren und Tun, mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz, mit seiner siegreichen Auferstehung hat Jesus das Gesetz, die göttliche Weisung erfüllt. Auch, und das gehört auch zum Gesetz, indem er die Last unserer Schuld getragen hat. Er hat das göttliche Gesetz nicht abgeschafft, er hat die göttliche Weisung erfüllt. Für uns erfüllt. Und weil dies so ist, darum bestätigt Jesus auch ausdrücklich die 10 Gebote und proklamiert förmlich ihre zeitlich unbegrenzte Geltung, bis er wiederkommt. Die 10 Gebote sind das Qualitätskriterium des göttlichen Segens und der göttlichen Weisheit. Sie gehören natürlich zentral zur Nachfolge Jesu. Und Jesus selbst ist es, der uns bei der Erfüllung hilft. Das ist ja das Großartige. Der uns bei der Erfüllung hilft, der uns beim Scheitern vergibt und uns immer wieder neu ermutigt, in der Spur des Segens Gottes zu bleiben. Der das Gesetz Gottes in allem erfüllt hat, ist nun an unserer Seite. Ja, er ist in unserem Herzen, wenn wir nach Gottes Weisung leben. Das ist es auch, was Jesus mit dieser besseren Gerechtigkeit meint. Die Gerechtigkeit seiner Jünger ist nicht besser als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, weil sie noch eifriger als die Schriftgelehrten die Gebote einhalten. Nein, unsere Gerechtigkeit wird allein mit Jesus an unserer Seite und in unserem Herzen besser. Ein Christsein dagegen, das sich in einer wolkigen und beliebigen Jesusliebe bewegt und von der Klarheit der 10 Gebote nichts hält, ein solches Christsein, liebe Geschwister, ist kraftlos. Es verliert seine biblische Verwurzelung. Es ist wie das Salz. Jesus spricht in der Bergpredigt gerade wenige Verse davor davon. Es ist wie das Salz, von dem Jesus sagt, dass es zu nichts mehr Nütze ist, als dass man es wegschüttet. Daher wird heute eine Erneuerung der Nachfolge Jesu, eine Erneuerung unseres Christseins in dem echten Miteinander und ineinander bestehen von inniger Jesusliebe und beherztem, dankbar engagiertem Leben nach den 10 göttlichen Weisungen. Denn Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Er ist gekommen, es zu erfüllen und es neu bis zum Ende der Zeit als gültig zu bestätigen. Ja, Jesus hat die Gebote von der in ihnen enthaltenen Herzenshaltung ausgelegt. Und wenn Jesus im Johannesevangelium von dem neuen Gesetz bzw. dem neuen Gebot spricht, dann meint er kein inhaltlich neues Gebot, sondern dass wir die Gebote nun aus dem kraftvollen Strom seiner Liebe herausleben. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind mit den Weisungen Gottes eben nicht allein, nein, erfüllt von Jesus und seiner rettenden und befreienden Liebe wird es uns zum inneren Herzenswunsch, wird es uns zur Freude, nach den segensreichen Weisungen Gottes zu leben. Können wir darauf auch ein Amen sagen? Amen. Gut, ja. Wenn es also biblisch eindeutig ist, dass Jesus die 10 Gebote nicht außer Kraft setzt, sondern uns in der Nachfolge ganz bewusst in sie einweist, dann verlassen wir die Komfortzone unseres Christseins und werden anstößig. Wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen, hört der Spaß auf, um es salopp zu sagen. Dann können wir nicht schweigen oder gar mitmachen, wenn Gottes Gebote mit Füßen getreten werden. Und dies geschieht schon lange in unserem Land. Doch diese Missachtung von Gottes Gebot hat Anfang Juli eine neue Dimension erreicht. Das Europäische Parlament in Straßburg hat mit überwältigender Mehrheit, mit wirklich überwältigender Mehrheit beschlossen, als bewusster Gegenschlag gegen das oberste Gericht in den USA, dass das Recht auf Abtreibung als Menschenrecht in die Europäische Grundrechtscharta aufgenommen werden soll. Das Europaparlament kann diese Aufnahme selber nicht beschließen, aber sie kann beschließen, dass das beantragt wird und dass da ein Weg sozusagen in Gang gesetzt wird. Also, mit großer Mehrheit wurde dieser Beschluss gefasst, dass die vorgeburtliche Tötung von Kindern zu einem Grundrecht in Europa gemacht werden soll. Liebe Gemeinde, was hier mitten in Europa passiert, das müssen wir skandalisieren. Das müssen wir uns in seiner furchtbaren Tragweite klarmachen. Und wir dürfen nicht einfach zur politischen Tagesordnung wie auch immer übergehen. Unsere politischen Eliten in Europa, die sich so hoch moralisch wähnen und überall auf der Welt für die Schwachen und für die Opfer eintreten, dieses Europa fordert hemmungslos die Schwächsten unter uns, nämlich die ungeborenen Kinder, den ungeborenen Kindern jeden rechtlichen Schutz ihres Lebens zu entziehen. Das ist doch unglaublich. Natürlich kann es konfliktäre Schwangerschaften geben, aber da muss doch eine staatliche Gemeinschaft, da muss eine Kultur des Lebens den Müttern bzw. den Eltern helfen, Ja zu ihrem Kind zu sagen. Dass jetzt das Europäische Parlament mit großer Mehrheit das vorgeburtliche Töten von Kindern zu einem selbstverständlichen Menschenrecht erklärt, das ist eine so hemmungslose Missachtung des göttlichen Gebotes, du sollst nicht töten, dass es zum Himmel schreit. Das ist ein so menschenverachtendes Plädoyer für eine Kultur des Todes, dass wir hier nicht ruhig sein können, nicht ruhig sein dürfen, dass wir pro-life widerständig werden müssen. Natürlich sagen die Propagandisten der Abtreibung, ja, das wäre ja gar kein Töten, weil das, was da beseitigt wird, ja noch gar kein Mensch sei. Aber diese Methode, liebe Gemeinde, ist so alt und so menschenverachtend zugleich. Sie ist eine Lüge. Und schon die frühe Kirche hat die von der römisch-heidnischen Gesellschaft als lebensunwert ausgesetzten kranken und behinderten Kinder in ihre Mitte genommen. Der Kampf für das Lebensrecht der Kinder, der Geborenen und der Ungeborenen, gehört von Anfang an zur DNA der christlichen Kirche. Das müssen wir uns ganz klar bewusst machen. Und was sagen heute die christlichen Kirchen? Von der evangelischen Kirche hört man fast nichts. Sie sind selber schon von einer nebulösen Liebesethik ohne die Klarheit der 10 Gebote und passend dazu von der Kultur des Todes und vom Geist der Abtreibung infiziert, sodass sie weder willens noch fähig sind zum Widerstand. Und die katholische Kirche, liebe Geschwister, die ja lange Zeit ein starkes Bollwerk des vorgeburtlichen Lebensrechts mit öffentlichem und politischem Einfluss war, die katholische Kirche ist heute in Deutschland nur noch ein Schatten ihrer selbst. Welch ein Triumph des Feindes. Durch die schier endlose Skandalchronik ihrer furchtbaren Missbrauchsgeschichten steht sie solchermaßen am öffentlichen Pranger, dass sie gegenwärtig gar nicht zu einem glaubwürdigen geistig-moralischen Widerstand in der Lage ist. Darum, liebe Gemeinde, muss der Widerstand gegen die herrschende Kultur des Todes wie zur Zeit der frühen Kirche von den einzelnen Gemeinden und Gemeinschaften ausgehen und natürlich vom Lebensstil der einzelnen Christen, dass sie einen kinderfreundlichen Lebensstil, einen Lebensstil der Ermutigung leben, dass man junge Familien zu Kindern ermutigt, dass man sie unterstützt, dass man Alleinerziehende unterstützt, dass man ihnen hilft, dass man deutlich macht, dass der Einsatz für Kinder lohnend und segensreich ist. Also, aber dieser Widerstand wird seinen Preis haben. Das Erste für uns sei, dass wir den Schmerz, das ist mir auch ganz wichtig, dass uns das deutlich wird, dass wir den Schmerz unseres Herrn über Deutschland und Europa spüren, dass sich so über seine Leben schenkenden und segenstiftenden Gebote arrogant hinwegsetzt. Darum lasst uns auch die Zeichen der Buße erkennen, zu der uns der Herr ruft, Zeichen der Umkehr zu ihm und seinem Gebot. Und ist nicht, liebe Geschwister, die gegenwärtige Trockenheit, die Dürre, also bei uns in Wiesloch hat es seit 10 Wochen nicht mehr geregnet. Also es regnet dann mal 3 Minuten. 3 Minuten. Man springt auf den Balkon raus und freut sich über jeden Tropfen. Und dann hört es schon wieder auf. Ist nicht die gegenwärtige Trockenheit, die Dürre, die ganz Europa heimsucht, ist ja nicht nur bei uns, ganz Europa heimsucht, ein Bußruf unseres Herrn, unsere Sünde vor ihm zu bekennen. Und wir sollten dies auch stellvertretend für unser Volk tun und zu ihm umkehren. Widerstand gegen die Kultur des Todes in Jesu Namen und seiner Kraft und in der biblischen Autorität des Gebotes, du sollst nicht töten, wird eine der zentralen Aufgaben einer durch Gottes Geist und sein Wort erneuerten Christenheit sein. Daher lade ich auch zum Marsch für das Leben in Berlin am 17. September ein und zu anderen öffentlichen Treffen, in denen dieses Ja zum Leben und das Nein zum Töten öffentlich sichtbar wird und der Widerstand gegen die Herrschaft des Todes erkennbar wird. Der Herr wird diesen Einsatz segnen, auch wenn er nicht unmittelbar politisch erfolgreich scheint. Und noch ein zweites, liebe Gemeinde, liegt mir am Israelsonntag auf dem Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass mit der gegenwärtigen Gebotevergessenheit und der Abwertung des Alten Testaments es unmittelbar zu tun hat. Auch hier geschah ein öffentliches Ereignis, das wie ein Fanal das Böse enttarnt hat, ihm die Maske vom Gesicht gerissen hat und es ans Licht bringt. Ich spreche von der Documenta in Kassel, dieser international so beachteten Ausstellung moderner Kunst. Man wollte diesmal besonders fortschrittlich sein und hat ein Künstlerteam aus Indonesien mit der Ausstellungsgestaltung beauftragt. Doch diese Documenta wurde zu einem antisemitischen und israelfeindlichen Desaster. In erfreulicher Weise, das sei hier wirklich erwähnt, hat der Bundespräsident schon bei der Eröffnung das Fehlen israelischer Künstler kritisiert. Sie waren einfach nicht eingeladen worden. Und dann kamen Schritt für Schritt tief verstörende antisemitische Hetzdarstellungen zum Vorschein in übelster Manier des Stürmers aus der Nazizeit. Und dann ging das Lavieren und Beschwichtigen unserer Verantwortlichen los. Ja, die Künstler haben das nicht so gemeint. Nein, natürlich nicht. Das sind alles keine Antisemiten. Das wäre halt in ihrem Land und im globalen Süden so. Und nach langem Gezerre ist dann schließlich eine Verantwortliche zurückgetreten. Bei einer antisemitischen Darstellung hat man die Kippa durch eine andere Kopfbedeckung überklebt, um das Jüdische etwas zurückzunehmen. Also Wogen glätten, den Antisemitismus verharmlosen. Ja, man hätte das alles nicht gewusst. Das war die Devise. Nur, dass man seine Ausstellung über die Runden bringen kann. Dabei, liebe Gemeinde, hätte man sehr wohl das alles wissen können, wenn man sich dieses indonesische Künstlerkollektiv vorher einfach etwas genauer angeschaut hätte. Sie haben ja ihre Werke veröffentlicht, das war ja alles zu sehen. Dass diese Leute aus einer islamisch grundierten Kultur kommend natürlich auch antisemitische Stereotypen und eine massive Israelfeindschaft transportieren, das hätte man wissen können. Aber man wollte es nicht wissen. Was passiert hier mitten in Deutschland, liebe Gemeinde? Judenfeindschaft als Israelkritik kaschiert, wird immer mehr selbstverständlicher Standard. Israel sei eben ein Apartheidstaat, der die Menschenrechte der Palästinenser und alle anderen mit Füßen tritt. So stürmt es Land auf, Land ab auf uns herein. Und die wachsende Präsenz des Islams verstärkt dies natürlich noch. Es wird immer selbstverständlicher, dass Israel schlecht geredet, runtergeschrieben wird und dass man sich an ihm die Schuhe abputzt. Merkt ihr, liebe Geschwister, dass wir in eine ganz ähnliche Stimmung hineingeraten wie Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts? Da hat sich der Antisemitismus unmittelbar gegen die Juden gerichtet. Heute richtet er sich auf Israel und durch Israel hindurch gegen die Juden. Auch damals waren viele Deutsche keine glühenden Antisemiten. Aber sie dachten, na, ein bisschen was ist da schon dran. Und so falsch ist es ja nicht, wenn die Juden ein bisschen Druck bekommen. Man zuckte also mit den Schultern und nahm den Antisemitismus hin. Und so ähnlich erscheint es mir heute auch. Man ist in Deutschland nicht frontal gegen Israel, natürlich nicht, nein. Aber doch eine gewisse Israel-Kritik als brutale Besatzungsmacht, das ist doch mittlerweile auch bei uns Standard. Und das wusste auch der Präsident Abbas in der vergangenen Woche, der von den 50 Holocaust, muss ich mal klar machen, von den 50 Holocaust sprach, die Israel seit 1947 an Palästinensern verübt habe. Er wusste, dass er sich auf deutschem Boden, sogar im Kanzleramt, in der Gegenwart des Bundeskanzlers, dies leisten kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Natürlich regt man sich eine Zeit lang auf, es hat aber keine Konsequenzen. Und zu Hause wird er dafür als Held gefeiert. Und dass dieses völlig verrückte Gerede den Staat Israel weiter bei uns und in aller Welt in den Schmutz zieht. Steter Tropfen höhlt den Stein. Liebe Gemeinde, die Lage ist ernst. Der Antisemitismus und die Israel-Feindschaft fressen sich wie ein Krebsgeschwür in unsere Kultur hinein. Und gerade heute am Israelsonntag, an dem uns der Messias Israels die Verbundenheit mit seinem Volk ans Herz legt, gerade jetzt möchte ich an die Fürbitte erinnern, die wir in diesem Gottesdienst mit großer Treue beten. Wir bitten für Israel, unseren älteren Bruder, wehre dem wachsenden Antisemitismus und hilf, dass wir nicht erneut Israel alleine lassen. Das beten wir auch nachher. Dieses Gebet soll uns Berufung und Auftrag sein, liebe Geschwister. Mit Jesus und den von ihm bestätigten Geboten des alten Bundes an der Seite Israels zu stehen, in Dankbarkeit über Gottes heilige Treue und über seine grenzenlose Vergebung. So wollen wir vom Israelsonntag 2022 zwei besondere Berufungen mitnehmen, die durchaus miteinander verbunden sind. Wir wissen zum einen, durch das Gebot, du sollst nicht töten, uns der Heiligkeit des Lebens verpflichtet und damit dem Kampf gegen die Kultur des Todes, die gerade das Töten von ungeborenen Kindern zum Rechtsanspruch machen will. Wir wissen uns zum anderen dem Kampf gegen den Antisemitismus, der auch der Kultur des Todes entstammt, verpflichtet und werden Israel als unseren älteren Bruder nicht alleine lassen. Lasst uns Christen an der Seite Israels sein. Diese beiden Berufungen machen unser Christsein teuer. Das erkennen wir rasch, aber sie sind ihren Preis wert. Liebe Gemeinde, da diese Predigt heute keine leichte Kost ist, sondern sehr herausfordernd, schenkt uns Jesus am Schluss eine herrliche Ermutigung und einen wunderbaren Ausblick. Eben den Blick auf den leicht veränderten Anfang des Psalters. Wohl dir, wenn du nicht wandelst im Rat der Gottlosen, noch trittst auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hast deine Lust an meinem Gesetz und sinnst über meinem Gesetz Tag und Nacht, dann bist du wie ein Baum, auch mitten in der Dürre, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und mit großer Freude erlebst du, dass das, was du machst, wohlgerät. Darauf antwortet das versammelte Volk Gottes mit
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.